Sobald man versteht, wie das Geldsystem funktioniert, und da kann ich ja nur Henry Ford zitieren, der gesagt hat, würden die Menschen verstehen, wie unser jetziges Geldsystem funktioniert, hätten wir eine Revolution noch vor morgen früh. Und das Destruktive im Krieg ist halt, wie gesagt, nur möglich durch das Fiat-Geldsystem, weil du einfach immer mehr Geld drucken kannst, du kannst dich verschulden und damit kannst du natürlich auch diese Kriege in die Länge ziehen. Also zum Beispiel Ukraine.
Dann müsste man das doch eigentlich zu Ende denken, sagen, das Problem ist eben nicht nur das Geldsystem und sondern vielleicht sogar der Staat. Also der Staat, die Regierung, die überall auf der Welt an dich herantritt und die am Ende des Tages ja auch über Leben und Tod bestimmt. Durch eine Wehrpflicht, die dann in Kraft tritt, wenn der Staat sagt, ich fühle mich bedroht und du gehst jetzt an die Front.
Und vor allem auch, wenn du überlegst, die Grünen-Partei ist ja entstanden aus der Friedensbewegung und dann irgendwann zieht man den Cut und auf einmal sind die Grünen diejenigen, die am meisten für Krieg werben und die jedes Waffensystem kennen. Da dachte ich, okay, holla die Waldfee, wir leben gerade hier wirklich einen wahren Paradigmenwechsel.
Das ist super, dass wir uns jetzt mal hier digital über den Weg laufen. Wir haben gerade im Vorgespräch gesagt, wir sind uns noch nie live über den Weg gelaufen, aber es gibt Verbindungen. Wir haben sogar gerade festgestellt, dass wir gemeinsame Freunde haben, also Menschen, mit denen ich zur Schule gegangen bin, die du auch kennst, die heute in den USA wohnen. Die Welt ist wirklich klein. Kommen wir mal zu deinem Beitrag im Friedensbuch. Da sagst du, das Friedensgeld, Fix the Money, das ist da. Das ist nämlich ein dezentrales Geld, sprichst gleich über den Bitcoin. Und du hebst auch darauf ab, es kann ja nicht aktueller sein, dass die Kriege, die wir bisher erlebt haben, die wir gerade erleben, dass die nur mit einem Fiat-Geldsystem möglich sind, weil die Staaten diesen Krieg über Schulden finanzieren oder das Geld einfach drucken. Und wenn wir uns von diesem Geldsystem trennen würden, dann wird es zwar immer noch Kriege geben, weil Menschen einen Grund finden, aber es wäre nicht mehr so lang. Kannst du das mal zusammenfassen? Wie kommst du dazu, dass die Kriege weg wären oder nicht mehr so lang wären, wenn wir nur ein anderes Geldsystem hätten?
Ja, also ich glaube tatsächlich, dass Bitcoin nicht nur eine Freiheitstechnologie ist, sondern sogar eine Friedenstechnologie. Weil momentan ist es ja so, die Staaten verschulden sich bis über die Halskrause hinweg, um Waffen zu kaufen, um Kriege zu finanzieren. Und es geht natürlich nur in einem ungedeckten Papiergeldsystem, weil sie können sich unendlich verschulden. Und wir sehen ja auch, die Schuldenberge, die wachsen ja rasant. Und man verschuldet sich ja eigentlich de facto in der Zukunft, um Materialien zu kaufen, um Waffen, Munition, Raketen zu bauen. Und damit schadet man ja auch der nächsten Generation. Und natürlich eigentlich de facto auch der Umwelt, weil nachhaltig ist das natürlich nicht, weil es hat keine Produktivität, keine Wertschöpfung, weil wenn du eine Bombe abwirfst, das machst du einmal und danach ist eigentlich alles de facto kaputt und musst neu aufbauen. Du kannst einen Panzer nicht irgendwie mehrfach verwenden, wenn der getroffen wird oder wenn der zerstört wird. Also es spricht eigentlich gegen alles, was eigentlich Nachhaltigkeit bedeutet oder Umweltschutz oder auch klarer Menschenverstand. Und das Destruktive im Krieg ist halt, wie gesagt, nur möglich durch das Fiat-Geldsystem, weil du einfach immer mehr Geld drucken kannst, du kannst dich verschulden und damit kannst du natürlich auch diese Kriege in die Länge ziehen. Also zum Beispiel Ukraine, das ist ja eine Materialschlacht sondergleichen mit Drohnen und mit Raketen und so weiter und es wäre in einem begrenzten Geldsystem, das gedeckt ist zum Beispiel in einem Goldstandard zum Beispiel gar nicht möglich. Jetzt wird der ein oder andere sagen, aber Marc, es gab doch den 30-jährigen Krieg, den 100-jährigen Krieg. Ja, natürlich, klar, aber die Verlierer, die damals dann sich in Gold verschuldet haben, waren pleite, egal ob Frankreich oder andere Länder, die waren pleite auf Generationen hinweg und mussten dann erst neues Vertrauen aufbauen, um halt dann wieder neue Gelder zu generieren, um wieder dann einen neuen Krieg zu starten. Also das heißt, in einem gedeckten Geldsystem mit einer Friedenstechnologie wie zum Beispiel Bitcoin, kannst du dich nicht unendlich verschulden, beziehungsweise kannst du die Kriege nicht ins Unendliche rausziehen. Und das wäre ein Riesenvorteil. Vor allem habe ich auch die Hoffnung, wenn ich ganz ehrlich bin, dass wir auch dann auf eine neue Bewusstseinsstufe kommen würden, dass wir erkennen, dass wir gar keine Kriege mehr gegeneinander führen müssen. Also wir würden nämlich die Politik auch sozusagen das Geldsystem wegnehmen. Wir haben eine Währung, die zum allerersten Mal Staat und Geld trennt. Im jetzigen Geldsystem kann der Staat sich ja unendlich verschulden, kann Steuereinnahmen erhöhen, kann Schulden, Staatsanleihen aufgeben und so immer neues Geld generieren. Aber wenn wir irgendwann mal diese Weisheit haben oder diesen Sprung machen, mental auch, und diese Grenzen im Kopf einreißen, dass wir dann auf einmal sagen, okay, wir brauchen nicht mehr den Staaten das Geld anvertrauen, sondern wir sind der Staat, wir sind diejenigen, die über die Geldhoheit sozusagen die Macht haben, dann könnten wir auch dann eine Bewusstseinsstufe erreichen, wo wir merken, egal welche Sexualität, welche Religion, welche Hautfarbe, welcher Fußballverein, wir brauchen gar keine Kämpfe mehr gegeneinander führen, weil es ist genug auf der Erde, um alle Menschen sozusagen satt zu bekommen, um glücklich zu gestalten, auch im Zuge der künstlichen Intelligenz natürlich. Und ich glaube, wir sind in dieser Transformationsphase. Ich glaube, du spürst das genauso, sagst es ja auch immer wieder in deinen Aussagen. Und ich bin so dankbar, dass wir jetzt und demütig auch, dass wir gerade in dieser Zeit leben dürfen. Und ich glaube, wenn wir jetzt richtig abbiegen, wenn wir die richtigen Entscheidungen treffen, dann wird es eine wirklich goldene oder auch orangene Zukunft für die Menschheit werden, ohne Kriege, ohne Politik, ohne Korruption, ohne Tod und so weiter.
Du hast ja auf deinem T-Shirt nicht umsonst tue Gutes und erscheinst als weiß gekleideter Mann vor schwarzem Hintergrund. Ich ganz zufällig heute als schwarz vor weiß. Wirklich reiner Zufall. Aber ich glaube, wir sind ja
Ja.
chinesisch in dem Jahr des Feuerpferdes. Das ist das Jahr des Umbruchs. Ich bin zufällig auch noch im letzten Feuerpferdjahr geboren, 66. Da wollten die Chinesen nicht viele Kinder haben, weil das sind alles Revoluzer, hieß es. Ich weiß nicht, ob das jetzt bei mir zu sehen ist. Aber du hast recht. Aber lass uns mal da weitergehen. Also, wenn wir einen Staat haben oder Banken hinter dem Staat, kann man ja auch fragen, warum der Staat sich von privaten Banken das Geld leiht. Ja, offiziell, weil er nicht so gut damit umgehen kann. Dann dürfte es keine Bankenkrisen geben. Also das scheint auch nicht so zu funktionieren. Wenn wir also eine Trennung tatsächlich vornehmen würden, wie zwischen Staat und Kirche, zwischen die, die das Geld herstellen und die, die es bekommen, ausgeben und wir da mal zur Bevölkerung kommen oder dezentral, wäre das schon ein Riesenschritt. Nur dann müsste man das doch eigentlich zu Ende denken, sagen, das Problem ist eben nicht nur das Geldsystem und sondern vielleicht sogar der Staat. Also der Staat, die Regierung, die überall auf der Welt an dich herantritt und zu dir dann sagt, egal wohin du gehst, es sei denn, du bist staatenlos, von dir kriegen wir noch was, Steuern, das ist der Deal, den haben wir zwar nicht, den haben wir ausgesprochen, so wie die GEZ-Gebühr, und da ist auch eine gewisse Willkür. Also das ganze Prinzip funktioniert ja eben so, dass andere zu dir sagen, das musst du für mich tun und die am Ende des Tages ja auch über Leben und Tod bestimmen durch eine Wehrpflicht, die dann in Kraft tritt, wenn der Staat sagt, ich fühle mich bedroht und du gehst jetzt an die Front. Also müssen wir da nicht auch sagen, also diese Art von Staat geht nicht. Das hat ja nichts mit Freiheit zu tun. Es sollte Grundregeln geben, aber dass der Staat bestimmt, wann du wohin gehst, um dich erschießen zu lassen, das ist auch nicht frei. Also reicht der Bitcoin oder wenn du sagst, wir müssen da mal im Kopf kommen, umdenken, sagen, wir haben, der Staat ist so toll, aber der Staat ist extrem übergriffig geworden. Das, für was der Staat steht, ist er schon lange nicht mehr. Das müssen wir auch überdenken. Und da ist die Frage, kann man das eigentlich bei einem dezentralen Geldsystem auch lokal regeln? Weil ich glaube, das Problem ist ja immer, wenn es zu weit weg ist, ist es abstrakt. Und da schleicht sich dann eben die Korruption mit ein. Also kann man ein dezentrales Geldsystem haben und vielleicht lokale Einheiten, wo Menschen sich verständigen auf viel kleinerem Raum, die dann sagen, ich weiß, was dieser Raum mir sagt, weil die Region, in der das stattfindet, die kenne ich. Wer kennt schon Brüssel, um es mal
Ja.
runterzubrechen? Also sollte man da
Ja,
weiter.
also genau, auf jeden Fall. Also da möchte ich nicht nur auf das Friedensbuch nochmal hinweisen, sondern auch auf mein anderes Buch. Und es hieß ja nicht umsonst die größte Revolution aller Zeiten. Warum Revolution? Weil ich glaube, dass natürlich Geld die Welt regiert. Ja, also die Amerikaner sagen nicht umsonst follow the money und diejenigen, die das Geld oder das Gold haben, bestimmen, wo es lang geht. Das war immer so in der Vergangenheit. Und deswegen sagen ja auch die Bitcoiner, fix the money, fix the world. Also reparier das Geldsystem, dann reparierst du auch automatisch die Welt tatsächlich. Und die Ausstrahlungskräfte wären immens. Und ich glaube tatsächlich, dass wenn wir das Geldsystem revolutionieren, dass wir eine Revolution sind in jeglichem Bereich, und sind wir doch mal ehrlich, unsere parlamentarische Demokratie, wie wir sie in Deutschland haben, ist nicht mehr zeitgemäß. Die hat 40, 50, 60 Jahre hervorragend funktioniert, aber auch die ist nicht gefeit vor Evolution. Alles entwickelt sich weiter. Guck in deine eigene Biografie. Du warst mit 20 auch ein anderer Mensch wie jetzt mit 40 zum Beispiel. Oder ein bisschen älter, ne? Ich wollte charmant sein. Und jeder kann in seine eigene Biografie schauen und sieht einfach, dass er sich ständig weiterentwickelt. Und so ist es eben auch mit Geldsystemen, ne? Wir haben angefangen mit Muscheln irgendwann mal. Dann gab es Steine, dann gab es irgendwie Münzen aus Kupfer und so weiter. Also es ist alles in der Evolution. Und die Evolution macht auch nicht Halt vor Gesellschaftsformen. Und die Gesellschaftsformen, die wir jetzt halt haben, die sind am Ende ihres Zyklus, ihrer Lebenszeit. Und es werden neue Sachen kommen. Ich glaube, durch die künstliche Intelligenz, da werden wir Sachen erleben. Also exponentiell auch, die können wir uns mit unserem Primatenhirn, das halt nur linear denken kann, gar nicht vorstellen. Deswegen zu denken, dass das System, in dem wir momentan leben, der Status quo für alle Zeiten ist und das ist sozusagen das Höchste ist, was man erreichen kann, das Ende der Fahnenstange, das ist eine Hybris, das ist naiv. Nein, wir werden komplett neue Strukturen erleben und ich bin ganz bei dir. Ich glaube, es geht dahin zurück, wohin eigentlich die Menschheit immer sozusagen gestrebt hat, nämlich nach kleineren dezentralen Tribes, ne, also Stämme sozusagen. Ich glaube, so zwischen 30, 100, 150 Leute ist, glaube ich, ganz gesund, ne? Und weil, wie du gesagt hast, die meisten Menschen verlassen, also auch vor 100 Jahren, die hatten einen Radius von vielleicht 30 Kilometer, die waren nie irgendwie in der Hauptstadt von Deutschland oder Niederlanden, sondern die waren halt in ihrem Umkreis mit 20, 30 Kilometern und haben vielleicht 50 Leute gekannt. Und das ist auch gesund, das ist auch normal. Und da kommt es wahrscheinlich wieder hin, dass man wieder eher sozusagen lokaler wird und in kleineren Einheiten denkt. Und vielleicht gibt es sogar wieder kleinere Staaten, möchte ich es nicht mal nennen. Ich glaube wirklich, also ich habe so das Gefühl, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich glaube, es geht in die Richtung, dass wir auch die Mauern im Kopf einreißen, aber auch die Grenzen. Dass wir nicht mehr definieren, das ist Deutschland, das ist Polen, sondern wir sind alles Menschen, wir sind alle aus Fleisch und Blut. Wir wollen alle in Frieden, Harmonie und Respekt zusammenleben. Jeder möchte gesehen werden, jeder möchte respektiert werden, jeder möchte geliebt werden. Das sind die Sachen, die Menschen, nach denen sie gieren de facto, was jeder sich eigentlich wünscht. Und die ganze Frustration, die wir teilweise da draußen sehen, die generiert sich ja nur nur dadurch, dass der Mensch nicht gesehen wird, dass er nicht geliebt wird, dass er nicht honoriert und respektiert wird. Und wenn wir das ändern, wenn wir diese Mauern einreißen im Kopf, dann brauchen wir keine Ländergrenzen mehr. Und dann müssen wir auch nicht mehr kämpfen um irgendwie den Hügel oder um das Feld. Ja. Und das ist natürlich ein Bewusstseinssprung, der meiner Ansicht nach jetzt passieren wird in den nächsten Jahren, der schon begonnen hat. Und das spüren wir ja auch intuitiv, dass die alte Welt, in der wir vorher gelebt haben, vor Corona, vor Flüchtlingskrise, vor Ukraine-Krieg, dass die nie wieder zurückkommt. Ja. Also Deutschland 2014 oder auch vor der Finanzkrise 2005 werden wir nie wieder so bekommen. Es ist komplett anders. Die Karten werden neu gemischt und darauf muss man sich mental halt einstellen und auch monetär. Und da Geld der größte Hebel ist, das größte Machtinstrument. Ja, und es geht immer, bei jedem Krieg geht es um Vormacht natürlich, um Machtstellungen, aber auch um Geld, um Rohstoffe. Genau deswegen müssen wir da ansetzen. Das ist der größte Hebel, den wir haben. Und der Bitcoin ist halt das demokratischste Geldsystem, weil wir niemanden um Erlaubnis fragen müssen, darf ich am Geldsystem teilnehmen? Auch wenn du einen Schufa-Eintrag hast, ja, das ist Bitcoin völlig egal. Egal, welcher Religion du nachgehst, egal, welche Sockenfarben du anhast, welche Sexualität, egal was, Bitcoin ist es scheißegal. Bitcoin ist ohne Vorurteile. Bitcoin nimmt jeden liebevoll auf. Egal, ob du in Indonesien bettelarm ohne Zähne da sitzt, du kannst am Bitcoin-Netzwerk sofort teilnehmen und brauchst nicht die Erlaubnis einer Bank, eines Vermittlers, einer Institution oder einer politischen Partei. Ich meine, in unserem jetzigen Geldsystem, das weißt du besser wie jeder andere, kannst du jederzeit gecancelt werden. Dann wird dir das Konto gekündigt aus fadenscheinigen Gründen. Dir wird irgendwie vielleicht sogar eine Abhebungsbegrenzung eingeräumt. Du kannst nicht mehr dein Geld mitnehmen. Du musst alles nachweisen. Ja, du wirst kriminalisiert, unabhängig davon, ob du was gemacht hast, weil du vielleicht irgendwas Falsches gesagt hast, weil du kritisch warst gegen das Narrativ, gegen die Politik, gegen die Maßnahmen während der Corona-Krise. Du bist für Frieden, bist du sowieso ganz, ganz böser Mensch, ja, in der Zwischenzeit. Und deswegen, dieses Machtinstrument wird dann der Politik genommen und dann sind wir wirklich sozusagen ja selbst dafür verantwortlich und können machen und tun und lassen, was wir wollen. Und daran glaube ich einfach, dass wir uns in dieser Transformation jetzt befinden in den nächsten Jahren.
Danke für die lange Antwort, die sehr viele Fragen macht, die ich kurz mal bedienen möchte. Ich finde ich super, was du ansprichst. Wenn wir das fast wirklich verstehen, was am Geld alles dranhängt, wenn wir es selbst bestimmen, das kann man sich nicht vorstellen, so wie man sich damals bei den Postkutschen nicht vorstellen konnte, dass wir vielleicht irgendwann eine ISS haben werden und was das bedeutet, mit 700 km/h durch die Luft zu fliegen und einen Orangensaft zu ordern oder ein Gerät zu sprechen und mit jemandem zu sprechen, der auf der anderen Seite der Erde ist, in Realtime. Das kann man sich eben nicht vorstellen. Du sprichst es an, Blockchain sperrte nicht die Blockchain, weil du was Falsches gesagt hast. Was ist was Falsches? Aber da geht es natürlich darum, dass das System festhält an diesem System, bedeutet, weil es damit ja auch Macht über den Einzelnen hat. Aber die beginnt ja im Grunde schon bei der Schulgebäudeanwesenheitspflicht, wo man den Kindern beibringt, wie sie zu denken haben, beziehungsweise ihnen das freie Denken, das radikale Denken, das eigenständige Denken abgewöhnt. Da sind wir natürlich auch beim preußischen Schulsystem, dass das gelernt werden muss, gehorsam gelernt werden muss. Das muss ja dann eigentlich, das könnte ja dann eigentlich alles weg. Und ich wünsche mir Module, wo Eltern sagen, ich möchte die Zeit haben, die ich brauche, damit die Kinder möglichst lange mit mir zusammen sind, nicht in die Kita müssen, nicht in die Schule müssen, weil ich halt arbeiten muss, sondern wo man tatsächlich Freiheit lebt, die Chance würde ja bestehen. Aber wir erleben auch, dass wir halt noch in einer Welt sind, wo möglichst oder sehr viele alte Männer aus dem vorigen Jahrhundert mit den üblichen Methoden sich gegenseitig die Fresse polieren und wir müssen das bezahlen. Wie kommen wir denn auch aus diesem ideologischen Klammergriff, weil wir uns von diesen Figuren ja irgendeinen Wandel oder einen Frieden oder was auch immer erhoffen, aber den können die ja gar nicht denken. Weil in diesem System sind sie ja überflüssig. Also wie geht denn der Übergang? Das ist ja die Frage.
Ja, also der kommt automatisch, weil die alte Welt ist am Sterben und natürlich können wir nicht erwarten von denjenigen, die noch in der alten Welt leben, die auch darin verhaftet sind, die auch gar nicht diese Vision haben wie wir und die es auch gar nicht können und lernen können, auch gar nicht bereit sind, weil sie würden ja am eigenen Ast sägen, auf dem sie eigentlich sitzen und keiner möchte sich selbst abschaffen oder irgendwie in die Bedeutungslosigkeit abschießen, dass die natürlich den Wandel initiieren, die eigentlich das ganze Problem erst verursacht haben. Also diejenigen, die seit Jahren irgendwie eine Fehler Entscheidung nach der anderen treffen, die Kriege generieren, die gegen das Volk eigentlich regieren, die werden nicht die Lösungen parat haben, auch wenn sie es immer und immer wieder versprechen. Nein, die sind tatsächlich auf der einen Seite Brandstifter und spielen sie dann als Feuerwehr auf. Aber dass jeder, der denkt, dass die dann die Lösung bringen, ist natürlich total naiv. Und aus dem Grund sehen wir ja, dass die immer größere Fehler machen und sich selbst demaskieren. Warum kommen jetzt die ganzen Sachen raus, Epstein-Files? Ja, warum kommt die ganze Wahrheit ans Licht? Weil die Zeit reif ist, weil die Menschen die Matrix jetzt verlassen, weil sie aufwachen. Und dieser Aufwachprozess ist nicht zu stoppen. Das ist wie ein Tsunami. Du kannst entweder davor wegrennen, aber er wird dich einholen, oder du sagst einfach, hey, ich gehe jetzt in ein höheres Gebäude und ich surfe auf dieser Welle sozusagen der Veränderung. Und die Menschen wachen mit jeder neuen Krise, werden mehr Menschen aus der Matrix rausgespült und wachen auf und erkennen die Wahrheit, weil die Eliten sich komplett demaskieren. Und deswegen ist es passiert automatisch. Wir können es nicht stoppen, wir können es auch nicht beschleunigen, es passiert einfach. Und diese Generation wird, die alte Generation wird dann irgendwann biologisch sozusagen abgebaut, die wird aussterben, die wird auch immer mehr eine Minderheit werden und die Mehrheit werden wir, die, die aufgewacht sind, die, die wirklich Nächstenliebe leben, die was Gutes für die Menschheit bewegen wollen. Und dann werden wir irgendwann sozusagen die Zügel in der Hand haben und werden das initiieren. Und es wird passieren, da bin ich felsenfest überzeugt, ich spüre es, ich weiß es und ich glaube, viele Menschen da draußen erkennen das auch mehr und mehr. Wir können nur einfach weiterhin mit positiven Gedanken, mit Affirmationen, Manifestationen das weiter vorantreiben, weil diese Energie darf man nicht unterschätzen. Jeder kennt das Beispiel. Da denkt man an irgendeinen guten Freund und auf einmal klingt das Telefon und er oder sie sind dran. Das ist kein Zufall. Das ist kein spiritueller Kult oder so, sondern es ist tatsächlich gegeben. Diese Energie haben wir alle. Ich kann dir nur von meiner Erfahrung erzählen. Ich habe mir als Kind immer irgendwie abends gewünscht und dafür gebetet, das und das und das zu bekommen, zu erreichen und so weiter. Ich wusste schon als kleines Kind übrigens, dass die Welt, in der wir momentan leben, dass die nicht menschlich ist. Dass es nicht, das ist, wonach der Mensch eigentlich strebt, ja, nach Gemeinsamkeit. Damals waren wir immer in dieser Hochleistungsgesellschaft, hat man ja nur noch nebeneinander gelebt, ja. Man kannte teilweise gar nicht den Nachbarn in seinem Häuserblock oder so, ja. Man hat sich nicht gegrüßt. Dann kam irgendwann die Krisenzeit mit Corona und so weiter, dann hat man sogar noch gegeneinander gelebt, hat sich gegenseitig sozusagen verpetzt, wenn man nicht die Maske auf hatte oder wenn man nicht für Krieg war und so weiter. Und ja, und jetzt kommt wieder die Zeit, wo wir wieder endlich miteinander leben, statt nebeneinander und gegeneinander. Und davon bin ich felsenfest überzeugt. Also wir sind am Gewinnen, das spüren wir ja, das sehen wir ja, weil die Wahrheit bricht sich ihren Weg. Der Mensch strebt immer nach Freiheit, egal ob im Iran oder in der DDR. Es ist immer das gleiche Spiel. Und die Wahrheit, wie gesagt, die kostet nicht viel Energie. Die muss man nicht irgendwie künstlich aufrechterhalten. Die ist einfach gegeben. Aber die Lüge, da musst du extrem viel Energie reinstecken, um die aufrechtzuerhalten.
Marc, ich bin froh, dass ich nicht auf jemanden treffe, der bestimmt so schnell spricht wie ich. Trifft nicht immer mich, dieser
Sorry.
Ja, ist alles gut, alles gut. Ich sage ja auch immer, würdest du es auch Art Tatum vorwerfen, dass er so schnell spielt? Alles gut. Aber da möchte ich zu diesem Zeitfenster kommen. Ich meine, Menschen sehnen sich immer nach Freiheit. Und ich glaube, wir alle, nicht nur hier, sondern auf der ganzen Welt, im Orient, wir haben jetzt langsam satt diese ständigen Scharmützel, ständiger Krieg als Dauerzustand. Und dann heißt es, es wird sich ändern. Warum aber fällt es den Menschen dann doch so schwer zu sagen, okay, wenn das doch so viel mit dem Geldsystem zu tun hat, es ist ja nicht verboten, mit Bitcoin sich zu beschäftigen, dass das trotzdem unglaublich zäh ist, weil wenn du mit Leuten über Bitcoin sprichst, dann ist es genauso, also du sagst, wann haben sie den letzten Pagani gesehen? Noch nie. Also das ist schon sehr selten, sehr exotisch. Womit hat das zu tun, dass die Menschen trotzdem sagen, ja, ich zahle halt, wie ich immer zahle? Wie kommt das? Also der Freiheitsdrang und aber dann trotzdem dieses, ich mache mich auch nicht auf die mich eigentlich von der Freiheit abhalten, die werden sich schon darum kümmern, dass ich über ein neues Geldsystem dann frei werde. Woher kommt das?
Du, auf der einen Seite natürlich Bequemlichkeit, aber auch durch Brot und Spiele und dass das System natürlich immer mehr Abhängigkeiten schafft, beziehungsweise Aufgaben einem irgendwie aufgibt, wo er dann gar nicht Zeit und Muße hat, sich mit solchen Themen zu beschäftigen. Ich meine, wir kennen es doch auch selber in unserer Welt, dass die Taktzahl immer schneller wird. Ne? Dann muss man Rechnung bezahlen, dann bekommt man da irgendwas vom Finanzamt aufgefordert, dann muss man das machen, das machen, das machen. Wo bleibt noch die Muse? Wer hat noch Zeit, ein Buch, mein Revolutionsbuch sind 600 Seiten, ja? Wer hat noch Zeit, ein Buch zu lesen? Wir leben in so einer schnelllebigen Gesellschaft, dass 8 Sekunden auf Instagram und TikTok reichen müssen, um überhaupt die Menschen einzufangen. Ja, weil ansonsten gucken sie gleich weiter. Also die Aufmerksamkeitsspanne hat massiv abgenommen und natürlich die Vielzahl an Attraktionen, aber auch an Ablenkungsmöglichkeiten. Heute Krieg im Iran, morgen vielleicht irgendwie Taiwan und China. Ne? Also die Menschen sind einfach überfordert mit dieser Informationsflut, die wir einfach bekommen haben. Und nur wenige können sich davon irgendwie separieren und dann auch konzentrieren und fokussieren. Und da muss man einfach den Leuten auch Hilfe geben, Unterstützung geben und auch eine Art Strategie an die Hand geben. Und das andere ist natürlich, dass es auch gewollt ist, dass die Menschen sich nicht mit solchen Themen beschäftigen. Also ich frage mich bis heute, warum gibt es in der Schule eigentlich kein Fach ab der 5. Klasse finanzielle Intelligenz? Weil wir alle haben tagtäglich mit Geld zu tun. Wir alle arbeiten, geben also Lebenszeit her, das Wertvollste und Raste, was wir besitzen, um Geld zu verdienen. Aber dann wissen die meisten nicht, wie lege ich das Geld überhaupt an? Dann kommen viele Vermittler, Banker, Versicherungsmakler und dann irgendwie in der Rente reicht es trotzdem nicht, weil die Kohle weg ist, weil die sich die Taschen voll gemacht haben. Ne? Und selbst der Staat weiß nicht, wie wir mit Geld umgehen sollen. Das ist das schlechteste Beispiel. Er kann ja gar nichts im Endeffekt. Er braucht immer mehr Geld. Wir haben ja kein Einnahmeproblem, sondern wir haben ein Ausgabeproblem. Und aus dem Grund, weil weil man versucht, es so zu konstruieren, zu sagen, ah, Finanzen ist ein Buch mit 7 Siegeln, was es eben nicht ist. Man hat eine Selbstermächtigung de facto. Sobald man versteht, wie das Geldsystem funktioniert, und da kann ich ja nur Henry Ford zitieren, der gesagt hat, würden die Menschen verstehen, wie unser jetziges Geldsystem funktioniert, hätten wir eine Revolution noch vor morgen früh. Und das stimmt. Es wäre die größte Revolution aller Zeiten tatsächlich. Und dann würde auch automatisch irgendwann Frieden auf der Welt herrschen, weil die Menschen einfach einen Schritt weiter wären. Und deswegen, es geht um Selbstermächtigung. Wir müssen es wollen. Und die Zeit wird reifer. Mit jeder Krise wird natürlich die Not immer größer. Wir haben eine demografische Bombe im Rentensozialsystem. Wir haben natürlich auch ein Schuldenproblem. Wir haben generell ein Geldproblem mit unserem jetzigen Geldsystem. Und es wird immer krasser und offensichtlicher. Und die Menschen werden mit jeder neuen ökonomischen Krise, mit jeder Inflationswelle darauf aufmerksam gemacht. Und irgendwann beschäftigen sich dann, wie gibt's Auswege? Wie kann ich mein Kapital, meine Kaufkraft, meine Lebenszeit speichern, dass sie auch noch nach der Krise da ist? Dann kommen sie irgendwann auf Gold oder natürlich auch auf Bitcoin. Ich meine, ein Allzeithoch in Gold oder in Silber oder auch in Bitcoin oder in was auch immer zeigt ja nur ein Allzeittief in Papiergeld, in Euro, Pfund und Dollar. Die entwerten sich. Nicht der Goldpreis steigt. 1 Kilo Gold ist immer 1 Kilo Gold. Nein, die Papierwährungen entwerten sich und du musst immer mehr Papierscheinchen für den gleichen Kilo Gold auf den Tisch legen. Und das zeigt einfach, dass dir Kaufkraft gestohlen wird und damit auch Lebenszeit. Und ich glaube einfach, uns geht's noch zu gut, wenn ich ganz ehrlich bin. Ja, wir leben noch ein bisschen spätrömisch dekadent. Erst wenn die Not wirklich groß ist, dann beschäftigt man sich natürlich mit solchen Themen. Und mit jeder Krise werden mehr und mehr Menschen aus der Matrix rausgespült und fangen an, sich damit auseinanderzusetzen. Wenn ich mit Menschen in Argentinien rede, mit Freunden aus Buenos Aires, ja, die dann wieder vorm Staatsbankrott standen, die vor Milei die nächste Inflationswelle hatten, die kennen alle Bitcoin, ja, weil die sind Krisenkinder, die müssen einfach nach Alternativen schauen, weil sie merken, hey, warum soll ich heute arbeiten, gehen was auf die Bank legen, wenn ich weiß, in 2 Monaten habe ich 30% weniger. Ja, die hatten Bitcoin schon 2015, 16, 17 und so weiter, weil sie dadurch genötigt worden sind durch ihre inkompetente, korrupte politische Kaste.
Sehen wir uns mal die aktuelle Situation an. Wir sehen natürlich im Moment Kriege, aber die Kriege oder auch die Okkupation von Präsidenten aus Ländern, da gibt es schon eine große Komponente. Venezuela ist ein sehr ölreiches Land, das ölreichste überhaupt. Der Iran ist auch ein sehr ölreiches Land. Das darf man nie vergessen, bei allem, was man nicht mag, dass das auch eine Rolle spielen könnte und dass man eben so versucht, die Petrodollar zu verschränken, solange es noch irgendwie geht. Das gehört auch noch zur Wahrheit dazu, bei allem, was man an Präsidenten und Systemen nicht mag, dass das vielleicht auch der verkappte Grund darunter sein kann. Also, oder sind das vielleicht sogar Epstein Wars? Wir wissen es nicht, ja? So kann man auch noch sagen. Aber worauf ich hinaus möchte, ist, wie schaffen wir es, dass Menschen diesen Horizont haben, also dass wir ihnen ein Angebot machen, nach dem Motto, das muss ja eigentlich so wie ein Spiel sein, nach dem Motto, wollen wir nicht in ein freiheitliches neues Geldsystem wechseln? Also die Zeit ist reif für ein demokratisches Geldsystem und das ist der Bitcoin. Wie schaffen wir das, dass wir bei denen, die Mehrheit ausmachen, das sind ja Leute doch deutlich über 35, dass die sagen, ich beschäftige mich jetzt damit? Oder anders gefragt, ich glaube, dass wir bei der nächsten Generation der Jugend anfangen müssen, dass sie sagen, ja, warum habt ihr das nicht gelernt? Das ist ganz klar. Aber wie schaffen wir es, diejenigen, die einfach gelernt haben, ich sage das, was mein Mann sagt, das war so die häufigste Ansage, die ich auf der Straße auch bei Interviews bekommen habe, dass die sagen, hör zu, dann veränder du doch die Welt. Komm doch mal rein in die Kryptowährung. Schau dich doch mal um. Handel mal. Das ist deine Verantwortung. Wie schaffen wir das, dass der Köder dem Fisch schmeckt?
Also das beste Marketing natürlich für Bitcoin oder für diese Alternative macht natürlich die jetzige Politik und die Notenbanken und jede Krise. Ja, also da brauchen wir gar nicht dazu beitragen. Was wir machen können, ist nur mit Wohlwollen und Liebe natürlich das Angebot den Menschen zu geben. Ich rede mit allen darüber. Manche nehmen es an, manche auch nicht. Selbst bei mir auf dem Kanal gibt es viele, die einfach skeptisch sind, die damit nichts zu tun haben wollen. Meistens sind es dann auch tatsächlich ältere Herrschaften, Boomer-Generationen und so weiter, die halt was in der Hand haben möchten. Aber es gibt auch welche, die natürlich dann sagen, okay, ich habe das Buch gelesen oder das Interview gesehen und ich habe mich damit beschäftigt und ich finde es doch eine tolle Sache. Also ich will niemanden überreden. Ne? Also bin ich ganz ehrlich, ich überzeuge die Menschen gerne und ich mache das immer mit Wohlwollen und mit reinem Herzen. Und das kann angenommen werden oder auch nicht. Also meine missionarische Zeit, wo ich irgendwie Jugendlicher war, Straight Edge und Vegetarier und Veganer und wollte alle irgendwie hier vom Kommunismus überzeugen, die sind vorbei. Das geht nicht. Du kannst niemanden dazu zwingen, sondern die müssen selbst auf den Nenner kommen. Und ich habe einfach das Gefühl, und das merkt man ja auch mit jeder Krise, also mit jeder Finanzkrise, mit jeder Inflationswelle, werden mehr und mehr Menschen wach und erkennen, ja shit, meine Riester-Rente ist kacke, die Lebensversicherung funktioniert nicht, der Staat will immer mehr Abgaben, jetzt muss auch noch vielleicht der Selbstständige ins Rentensystem einbezahlen, es reicht vorne und hinten nicht für die Altersvorsorge, ich brauche eine Alternative. Und so kommen die Menschen dann drauf und erkennen dann irgendwie, oh, ich beschäftige mich doch mal mit dem Bitcoin. So war es bei mir ja genauso. Ne? Ich habe das auch früh kennengelernt, 2011, durch einen Kunden in der Honorarberatung, und habe habe das auch erstmal ad acta gelegt, gesagt, das ist ja also Magic Money aus dem Internet, das ist ja ein Scam, das ist doch klar, ja, und habe das nicht ernst genommen. Aber erst als dann 2013 ich mich wieder mit dem Thema beschäftigt habe und ich dann gesehen habe, oh, Bitcoin ist ja immer noch da und hat sich gut entwickelt, habe ich mich dann damit auseinandergesetzt. Deswegen zwingen können wir niemanden, wir können das Angebot machen, allein dieses Video hilft doch schon, ja, dass sie sagen, okay, wenn die zwei darüber reden, ich gucke es mir doch vielleicht mal an, ich gebe dir mal dem Ganzen eine Chance. Und deswegen habe ich ja auch für mein letztes Buch, das ist mein siebtes Buch gewesen, habe ich so viel Energie und Zeit investiert wie für kein anderes Buch. 2,5 Jahre Lebenszeit, weil es mir eine Herzensangelegenheit war, weil ich gedacht habe, okay, ich möchte den Menschen das so verständlich herunterbrechen, dass sie zum ersten Mal vielleicht das Geldsystem verstehen, die Blockchain verstehen und Bitcoin verstehen. Das ist ja nicht einfach, ne? Und die Benchmark war halt meine Mutter mit über 80. Ja, die musste es verstehen als Floristin, die damit nichts zu tun hatte, um dann zu erkennen, okay, Bitcoin ist das bessere Geldsystem, ist eigentlich wahres Geld und ist zensurresistent. Ich kann es überall hin mitnehmen und es ist unabhängig, dezentral von Notenbanken, Parteien oder Staaten und Politik. Und das ist wichtig, weil der rote Faden durch die Geschichte der Menschheit ist einfach, dass jedes Geldsystem scheitert, sobald irgendwie der Mensch damit was zu tun hat. Und zwar egal in welcher Gesellschaftsform, egal ob Römisches Reich, ob Byzantinisches Reich, ob die Venezia, Florentia, ob Demokratien oder Diktaturen. Es ist immer das gleiche Spiel. Die schwachste Glied in der Kette, das sind wir, der Mensch. Dann scheitert es irgendwann durch Inkompetenz, weil sie Kriege vom Zaun brechen, durch Gier, Korruption, Vetternwirtschaft, Filz oder einfach nur irgendwelche Gehirnfurze, die sie auf einmal ideologisch rausballern, weil sie sagen, wir müssen die Welt irgendwie vom Klima Selbstmord retten. Also dahingehend hat Satoshi Nakamoto genau das erkannt und hat gesagt, ich nehme das schwächste Glied der Kette aus meiner Geldgleichung raus und das sind wir, der Mensch. Und deswegen ist es das beste Geldsystem.
Marc, jetzt möchte ich mal noch auf etwas kommen, was mich natürlich nahtlos hinführt. Wenn das schwächste Glied der Mensch ist, wie er ist, der Mensch als spirituelles Wesen muss ja schwarz-weiß, passt aber gut, muss Fehler machen können, er muss sie können, damit er daraus lernt. Also wir alle wissen, dass ohne Krisen, die hätten wir zwar im Nachhinein nicht gewünscht, aber sie sind da und haben uns reifer werden lassen, sodass wir sie eigentlich auch brauchen, um dahin zu kommen. Man muss ja eben diese Fehler machen in Beziehung, was auch immer sagt, Gott sei Dank habe ich dazugelernt, das mache ich heute anders. Und dann, wenn man sich da weiterentwickelt, macht das auch Spaß, was nicht heißen soll, dass die Erfahrung mit Schmerzen zu tun hatte, aber ich glaube, Schmerzen gehören ja schon dazu, wenn man auf die Welt kommt, haben ja meistens die Frauen die Schmerzen, aber das scheint dazu zu gehören. Wenn wir es jetzt mit KI zu tun haben, dann haben wir es ja mit was anderes zu tun, was wir bisher noch nie hatten, das sind nicht Maschinen, das sind ja in der Zukunft Akteure. Und da ist jetzt die Frage, ob die dann sagen, also lass uns das schwächste Glied aus der Kette rausnehmen, der Mensch selber, der Produzierende, dieser Akteur ist fehlerhaft und alles, was er mir programmiert hat, dass man nicht gut mit der Umwelt umgehen, so mit anderen, das kann der alles gar nicht, der muss weg. Wenn ich mir anschaue, überall gibt es inzwischen Fabriken, gibt es ja auch übrigens auch in Metzing, ja, ich glaube in Neura heißen die, wo dann eben auch diese Humanoiden hergestellt werden oder auch japanische oder chinesische Firmen sagen sogar schon, wir machen keine Roboter, wir machen Menschen. Haben wir hier eine Technologie, die uns gefährlich werden könnte, weil die am Ende des Tages ganz klassisch sagt, der Mensch rechnet sich nicht. Könnte das auch sein?
Ja, das ist statistisch potenziell natürlich möglich. Die Wahrscheinlichkeit besteht. Also Fakt ist, man müsste natürlich irgendwie gucken, dass man sagt, okay, euer Schöpfer ist der Mensch und der ist unantastbar, egal wie fehlerhaft er ist. Auf der anderen Seite glaube ich auch, dass die, wenn die KI logisch denkt, dann würde ich natürlich sagen, okay, der größte Verschmutzer und das Destruktivste, was wir eigentlich haben auf dem Planeten, ist der Mensch. Der macht alles kaputt irgendwann mal und spricht Kriege vom Zaun wegen irgendwelchen Eitelkeiten. Dann natürlich müsste rein logisch die Künstliche Intelligenz sagen, okay, dann müssen wir den Menschen ausmerzen. Aber ich glaube, es gibt ja solche und solche Menschen. Ja? Ich glaube einfach, dass wir in Zukunft da ganz klar die Spreu vom Weizen trennen können. Jeder kennt sich, glaube ich, selber am nächsten und am meisten. Jeder kennt seine tiefsten Abgründe. Jeder weiß, ist er korrumpierbar, ja oder nein? Was sind seine Schwächen? Und ich glaube, wir werden uns in den nächsten Jahren ehrlich machen müssen, ja, wahrscheinlich auch gegenüber der künstlichen Intelligenz, ja. Und die wird dann auch erkennen, ist jemand wirklich reinen Herzens oder ist es nur Schauspielerei oder hat er irgendwelche Hintergedanken, ist er negativ gepolt und so weiter. Es kann eine krasse Zukunft werden. Also ich glaube nicht an ein Terminator-Szenario, dass dann irgendwie die Maschinen sich gegen die Menschheit aufstehen und die Menschen irgendwie ausrotten wollen. Weil ich tatsächlich glaube, dass die KI dann mitbekommt, okay, unser Schöpfer ist der Mensch und der ist unantastbar, der ist unverletzbar. Aber natürlich, wenn das zu irgendwelchen Ideologen gerät, wenn die KI irgendwie bei bösen Menschen landet, kann es natürlich auch gegen die Menschheit sozusagen verwendet werden. Aber ich bin ein optimistischer, positiv denkender Mensch. Ich weiß, das Gute wird gewinnen und das Gute ist auch mit uns und das Gute gewinnt auch gerade und das Böse wird mehr und mehr in die Ecke getrieben. Und deswegen, wie gesagt, kommen ja die Sachen gerade jetzt raus. Egal, ob es jetzt dann irgendwann vielleicht die UFO-Files sind oder halt RKI-Files. Files oder halt dann eben auch die Epstein-Files, ja. Ich weiß es einfach. Frag nicht warum, aber ich habe so eine ganz, ganz tiefe Überzeugung, so ein Gottvertrauen, ein Urvertrauen, dass wir gerade Historisches erleben und dass wir am Gewinnen sind, auch wenn es manchmal anders aussieht. Aber das habe ich immer gesagt, auch in der dunkelsten Stunde während Corona, als keiner raus durfte, ja, als da schon die Impfpflicht am Horizont waberte, wusste ich, nee, wir werden gewinnen. Unsere Energie wird gewinnen. Ich habe jeden Tag dafür gebetet und es ist dann auch genauso passiert. Und die Kacke kam ja raus. Guck doch mal in den Rückspiegel der Geschichte. Wir lagen doch mit allem richtig. Ja, mit allem de facto. Und ja, die Narrative sind alle zusammengebrochen. Wird's honoriert, wird's, manche erkennen das, aber hat sich irgendjemand bei dir, bei Bhakti oder bei irgendjemand entschuldigt? Nein, aber ganz ehrlich, das verlange ich gar nicht. Weil da sage ich einfach, da bin ich souverän, da stehe ich drüber und agiere einfach weiter in wahrer Liebe, weil abgerechnet wird auf dem Sterbebett. Du musst selber dann dir sagen, okay, was habe ich für ein Leben geführt? War ich ein Klackhör? Habe ich da überall mitgemacht? War ich egoistisch? War ich gierig und so weiter? Bin ich irgendeiner Todsünde nachgegangen? Und dann wird abgerechnet und dann sieht man sich im nächsten Leben wieder. Und da möchte ich einfach sagen, ich bin rein Herzens, ich kann mir in den Spiegel gucken. Ich weiß, ich wäre auf jeden Fall ein guter Politiker, wenn ich die Macht hätte. Ich wäre nicht korrumpierbar oder könnte irgendwie, wäre mit Geld zu locken oder mit irgendwie Escort-Ladies aus Russland oder USA oder irgendwelchen Drogengeschichten und so weiter. Und das kann jeder selber sagen. Jeder weiß doch selber, ist er ein guter Mensch oder ein schlechter Mensch. Und ich glaube, in die Richtung wird es in Zukunft gehen und die KI wird es auch erkennen. Bin ich sehr, sehr felsenfest davon überzeugt. Ich glaube tatsächlich, dass die KI uns bei dem Weg auf die nächste Bewusstseinsstufe sogar helfen wird. Und es wird meiner Ansicht nach sehr, sehr positiv werden.
Dazu möchte ich jetzt noch eins sagen. Ich glaube, das ist schwierig, wenn man über sich sagt, dass ich ein guter Politiker wäre, weil ich weiß es von mir zum Beispiel nicht. Warum nicht? Weil ich kenne mich nur als jemand, der wenig Macht hat. Wie ich werden würde, wenn ich sehr viel Macht habe, kann ich nicht sagen. Deswegen rate ich auch davon ab, mich in so eine Position zu bringen. Will ich auch gar nicht machen, weil Macht jeden Menschen verändert. Und ich glaube, beide Seiten stark verstärkt, weil die ganz oben sitzen, meinten das wahrscheinlich auch irgendwann mal gut und sind dann radikal geworden. Das ist also ganz gefährlich. Deswegen glaube ich, dass das Dezentrale dafür sorgen kann, dass niemand zu viel Macht hat, die ihm dann zu Kopf steigt und er dann sagt, was ist denn daraus geworden? Und zu dem, was du gesagt hast, Corona und Co., das stimmt schon, aber wir sehen ja da draußen, dass obwohl die Narrative mehr als bestätigt wurden, das System so tut, als hätte das nicht stattgefunden. Also ich habe jetzt gerade in der Schweiz gesehen, die Schweiz denkt darüber nach, offen nach, dass bei der nächsten Pandemie jemand, der Impfpflicht nicht nachkommt, je nach Kanton, zwischen 20 und 100.000 Franken zu bezahlen hat. Als hätte es das, worüber wir gerade geredet haben, gar nicht gegeben. Deswegen denke ich, wir sind inzwischen so in einer schizophrenen Gesellschaft. Das hat sich zwar alles als falsch erwiesen, aber wir tun so, als wüssten wir es nicht und machen auch so weiter. Das finde ich hochinteressant. Das ist schon eine gewisse Schizophrenie. Aber ich möchte nochmal zurückkommen zur künstlichen Intelligenz, zu diesem Akteur. Man darf ja nicht vergessen, dass KI ja am Ende des Tages einen militärischen Treiber hat. Das könnten ja die neuesten Soldaten sein. Das heißt, deren Algorithmen sind eigentlich die Absichten derer, die die Algorithmen geschrieben haben. Ich teste ja dauernd bei Grok oder ChatGPT und was ist sonst, wo ich denke, da merke ich eben schon, was ich nicht fragen darf und welche Antworten vorgegeben sind. Glaubst du, dass die Menschen irgendwann vielleicht dahinter kommen, bei aller Technologie, dass uns das vielleicht immer weiter von uns selbst wegbringt, Verwirrung, dass vielleicht weniger mehr ist, weil wir spirituelle Wesen sind, abschalten, in die Natur gehen, mal gar nichts machen, am Lagerfeuer sitzen, sagen, eigentlich ist das Leben analog. Wir haben so digitale Helferlein, die Bitcoin ist eine super Geschichte, aber wir werden analog sterben, wir sind auch analog gekommen und die eigentliche Währung ist Zeit und wir sollten uns vielleicht die Frage stellen, was ist eigentlich die Idee hinter meinem Leben? Gibt es einen Plan, den ich zu erfüllen habe, der mir bewusst, weil die meisten Leute leben ja als Automaten und kennen sich nur in der Funktion, die ihnen zugewiesen wurde, selbst der Name kommt ja von den Eltern und die Funktion haben andere so. Wer bin ich eigentlich wirklich? Glaubst du, dass wir bei der ganzen Wende auch das sehen müssen? Wir brauchen eine spirituelle Wende, das Leben ist heilig, du sollst dich töten. Ja. Wer bin ich eigentlich? Welche Funktion hat der Mensch in der Schöpfung, dass auch das dazugehört, damit wirklich eine Veränderung stattfindet? Oder reicht, wenn man sagt, ich zahle jetzt mit Bitcoin?
Nee, also tatsächlich, es gehört auch dazu, es geht Hand in Hand. Ich glaube, das Spirituelle ist noch viel, viel wichtiger als alles Monetäre. Und wie gesagt, dieser schwarze Kasten hier ist de facto natürlich auch die Pest, muss man ganz ehrlich sagen. Also jeder kann nachher mal seine Bildschirmzeit angucken pro Tag. Und jede Stunde, die man da verbringt, verbringt man nicht, indem man statt den Menschen irgendwie in die Augen zu schauen, mit seinen Kindern Zeit zu verbringen, mit den Liebsten irgendwie gute Gespräche zu führen oder raus in die Natur zu gehen. Und ich glaube, da wird es wieder einen Wandel geben. Es gibt übrigens einen interessanten Propheten, Louis Irlmeier, der hat jetzt genau beschrieben, ich meine, ja, die Leute laufen in Zukunft alle mit einer schwarzen Zigarettenschachtel rum, starren alle darauf und mir wird es immer wieder gewahr, wenn ich irgendwie am Flughafen bin oder in Zügen bin, ja, also wirklich die Stille ist ja ohrenbetäubend, muss man schon fast sagen, und alle kleben an irgendeiner Screen und haben gar keine Aufmerksamkeit mehr, so Zivilcourage. Also es wird immer erst schlimmer, bevor es besser wird, ist so mein Motto, ne? Also die Nacht ist dann am dunkelsten, wenn der Tag am nächsten ist und so weiter, ja, dann hat man schon einen Höhepunkt überschritten. Deswegen glaube ich, es gehört dazu, zur Gesundung der Menschheit, und wie du es vorhin schön gesagt hast, es gibt keine Heilung ohne Schmerzen. Und der Schmerz wird natürlich sein, dass wir erkennen, dass das hier natürlich alles Zeitverschwendung ist, und vieles davon. Natürlich werden wir produktiv, aber wir werden halt Arbeitsbienen und Soldaten und entfernen uns immer mehr vom eigentlichen Menschsein, nämlich miteinander und der Natur. Ja, und das ist ein ganz großer Punkt, den wir, glaube ich, in den nächsten Jahren mit großen Schmerzen erkennen müssen, dass das eher kontraproduktiv war, auch wenn wir denken, wir sind jetzt so aufgeklärt und so modern, wir haben überall sofort in Realtime die Nachrichten. Ja, hat Vorteile, aber auch immer Nachteile. Alles hat immer zwei Seiten, ja, jede Münze. Und deswegen glaube ich tatsächlich, dass es spirituelle, wie du es so richtig gesagt hast, viel, viel wichtiger ist als alles andere. Aber ich sag dir eins, das Spirituelle war vor 10 Jahren, ich habe in meinen Büchern immer wieder was Spirituelles reingebracht, weil ich doch schon sehr spirituell bin, weil ich vieles erlebt habe in meinem Leben, was nicht erklärbar ist. Und dafür bin ich auch sehr, sehr dankbar. Und ich weiß, es gibt höhere Mächte, die uns beschützen und die auch da sind und so weiter. Und das war damals nicht en vogue. Da hat der Verlag dann gesagt, damals noch Eichborn, Basta Lübbe, oh ja, nee, das passt nicht in ein Finanzbuch und so weiter. Ich habe gesagt, doch, das passt in ein Finanzbuch. Und damals haben es nur wenige gutiert. In der Zwischenzeit, ja, sind die Menschen viel offener dafür, weil sie das selber auch spüren, weil sie merken, oh, ich habe auf einmal die Möglichkeit, über mein drittes Auge was zu sehen oder zu spüren. Sie merken, dass da draußen was aus den Fugen geraten ist, dass die Welt doch mehr ist wie nur irgendwie 1001 und irgendwie haptische Sachen, die ich anfassen kann, sondern dass da noch mehr zwischen Himmel und Erde ist, wie wir uns erklären können. Und deswegen, die Zeit ist jetzt reif. Also wenn ich offen darüber rede, gibt es in der Zwischenzeit mehr Zuspruch als Shitstorms wie in der Vergangenheit.
Marc, letzte Frage. Du bist einer von 100 Autoren, die sich untereinander vielleicht gar nicht alle wohlgesonnen sind. Trotzdem hat es dich davon abgehalten, jetzt Stichwort, Achtung, wer ist er denn da, in das Buch hineinzuschreiben. Wie viel hat das mit Zuversicht zu tun?
Ja, alles, alles. Also ich bin ja sowieso ein Menschenfreund, ja. Also ich bin erstmal jedem gegenüber offen. Ich gucke gerade mal, wer da alles dabei ist und so. Ich lebe ja auch für Diskurs, weißt du? Also ich lade auch Menschen an, die eine ganz andere Meinung haben, und ich versuche, die auch einzuladen. Meistens kommen die nicht leider oder sagen ab aus irgendwelchen fadenscheinigen Gründen. Aber die Anfrage kam, und für mich war das ein Herzensprojekt, weil ich einfach gemerkt habe, dass wir auch da sozusagen eine Zeitenwende erlebt haben, weil vor 30, 40 Jahren war für Frieden zu sein immer was Gutes, was Positives. Ja, und auf einmal hat sich das ganze Narrativ geändert, und auf einmal war diejenigen, die für Frieden waren, waren die Bösewichte, und es waren die Schlechten und die Nazis und
machen sich verdächtig.
Ja, genau. Also, und da dachte ich, okay, was ist jetzt hier schiefgelaufen? Weil ich habe meine Meinung ja nicht geändert, ja. Und vor allem auch, wenn du überlegst, die Grünen-Partei ist ja entstanden aus der Friedensbewegung. Also hier in Mutlangen, ja, da war ich auf den Schultern von meinem Vater bei der Demonstration, bei der Menschenkette mit Heinrich Böll, die gegen die Installation von Pershing-Raketen, die Stationierung von Pershing-Raketen demonstriert haben. Und da sind die Grünen daraus entstanden. Und dann irgendwann zieht man den Cut, und auf einmal sind die Grünen diejenigen, die am meisten für Krieg werben und die jedes Waffensystem kennen. Da dachte ich, okay, holla die Waldfee, wir leben gerade hier wirklich einen wahren Paradigmenwechsel, weil diejenigen, die jetzt für Krieg sind, sind auf einmal diejenigen, die in der Mainstream-Presse als gut und positiv angesehen werden. Und da dachte ich, es kann nicht wahr sein. Also Krieg ist nie was Gutes, ja, es kann doch nicht gut heißen. Und dahingehend habe ich gesagt, ich mache da natürlich sofort mit, egal wer da mitmachen würde, habe aber auch kein Problem mit irgendjemandem in dem Buch.
Marc, vielen Dank für dieses Gespräch. Wir werden all diese Interviews online stellen, auch im eigenen YouTube-Kanal. Und ich bin gespannt auf den Response. Ich glaube, jeder ist aufgerufen, wenn er das Buch kauft oder unsere Interviews auch alle guckt. Ich glaube, ich habe 25 gemacht. Mit den unterschiedlichen Positionen sagen, okay, die sagen alle, eins, Gewalt ist keine Lösung, ist ja auch keine Lösung, schreibst du ja auch, sondern es wird dann einfach vertagt, wird es noch schlimmer. Und wenn wir eine andere Welt haben wollen, dann sollte jeder bei sich selber anfangen. Wenn er nämlich wütend auf jemand da draußen ist, da gibt es ja Gründe dafür, sich die Frage zu stellen, ob diese Wut vielleicht aus etwas Innerem gespeist ist, eigentlich Stress mit den Nachbarn, den Kindern irgendwas, und das wird dann auf Herrn EX übertragen. Das kann so sein, das muss nicht so sein, aber oft ist das man sagt ja, der schöne und der wahre Grund. Und ich glaube, wenn man da ansetzt und sagt, ich lasse mich da nicht kirre machen, ich bleibe im Frieden, was nicht bedeutet, dass man alles gut findet, sondern ich guck mal, was da eigentlich in mir passiert, dann ist das der erste Weg zur Veränderung, weil ich glaube, das habe ich selbst gemacht, ich bin ja auch runter, ich kann auch nicht mehr missionieren. Es ist am allerschwierigsten, sich selbst zu verändern, und es ist auch sehr schwierig, weil du das vorhin gesagt hast, jeder weiß ganz genau, wer er ist. Ich glaube, bei vielen ist das der Fall, dass sie das nicht so richtig genau wissen. Die haben ein Bild von sich und sie halten mit aller Macht an diesem Bild fest, weil wenn das Bild nämlich zusammenfällt, stellen sie fest, ich bin wahnsinnig angesehen im Außen, aber ich bin innerlich total unglücklich. Und das ist auch, glaube ich, die Quelle, dass man eben auch bei jedem Krieg dabei ist, indem man sich den anguckt und sagt, da wird stellvertretend jemand ein, wird einem die Fresse poliert. Und ich glaube, das ist der Wandel, den ich mir wünsche, dass man sich fragt, warum bin ich eigentlich mehr oder weniger verbogen, in was für einem System will ich das? Nein, lass mal drüber reden, ja, und sich verletzlich zeigen und nicht, oh, da kriege ich ja, sondern lass uns das mal tun. Ich glaube, das Beste, was ich während der Corona-Zeit erlebt habe, ist, dass die Bürger ohne Aufforderung etwas getan haben, was ich wirklich super, sie sind spazieren gegangen. Das fand ich ja furchtbar spießig als Jugendlicher. Einfach, wir gehen spazieren in der Natur, kommen ins Gespräch oder sind und machen das einfach. Und das ist dieses Nonverbal nach dem Motto, ich glaube, wir müssen uns in Bewegung setzen. Das ist eine unglaublich starke Metapher und ich kann immer nur auffordern, das wieder zu tun und der Rest ergibt sich. Weil wenn man spazieren geht, hat man schon keine Zeit, mit einer Waffe auf jemanden zu schießen. Das würde ich mir wünschen, dass wenn Leute das Buch lesen, sich wieder versammeln, treffen, sagen, lass mal reden, wie wir es gerne hätten. Und das sich allein zu treffen, ohne jemanden fragen zu müssen und so, das ist für mich der erste revolutionäre Akt. Und das ist genau wie bei Bitcoin nicht verboten.
So war es ja auch in DDR, ne? Es fing auch an mit Spazierengehen.
So sieht's aus. Okay, vielen Dank für das Gespräch.
Gerne.